Ja, hallo, herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar, wie ist es so, als Deutsche in anderen Ländern zu leben? Ist es ein Traum oder ist es ein Kampf? Und ich habe heute nicht nur eine Gästin, habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass man das sagt. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Also ich habe nicht eine Gästin da, sondern gleich zwei. Und zwar die Hanna und die Miri. Die sind Zwillinge und ich kenne sie aus der Jugend vor, jetzt muss ich gerade mal rechnen, 17, 18 Jahren, kann das sein?
Wahrscheinlich noch ein bisschen länger, oder?
Noch länger, muss gerade mal rechnen. Ihr wart vor meinen Kindern eigentlich, ja?
Ja.
Also vor 20 Jahren. Wow.
Ja.
Das ist jetzt so krass, weil vor kurzem habe ich einen Podcast mit der Anne aufgenommen. Dann habe ich gesagt, ich kenne sie 20 Jahre ungefähr. Und dann hat meine Mama mir danach eine Sprachnachricht. Sie mehr? Nein, du kennst sie nicht 20 Jahre, du kennst sie 33 Jahre. Dann war ich so, ach du Schande. Also, aber wirklich lange. Und ich finde es echt cool, dass wir so durch die Jahre nicht mega viel, aber immer mal wieder doch sporadisch Kontakt miteinander hatten. Und ich so ein bisschen von der Ferne mitbekommen habe, auch gerade sehr viel über die sozialen Medien, so wie es euch gerade geht oder wo ihr gerade seid. Und also was ich einfach mit euch extrem, mit beiden von euch sehr verbinde, ist einfach Kreativität. Ihr seid einfach so Menschen gewesen, in allen Formen, sei es jetzt eben Tanzen, Singen oder auch Basteln, kreative Sachen, Scrapbooking, da konntet ihr beide euch immer extrem austoben und habt es einfach immer gerne und auch sehr gut gemacht. Habt viel auch bei unseren Jugendgottesdiensten so diese, Anbetungstanz, gell, glaube ich, hieß das, also so Ausdruckstanz-Sachen gemacht und sowas immer einfach mega schön so zum Anschauen war, was mich auch immer wieder einfach wahnsinnig, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, in der Kleingruppe, wir hatten es einfach auch wahnsinnig lustig in dieser Kleingruppe. Das war so eine abgefahren gemischte Kleingruppe. Da war wirklich jeder komplett anders und irgendwie hat es aber trotzdem ganz faszinierend funktioniert. Also daran erinnere ich mich sehr gern zurück. Was ich auch noch so ein bisschen mit euch verbinde immer, ist Hamilton, das Musical, weil wir das letztes Jahr alle so mega zusammen gefeiert haben und voll begeistert waren. Und ich fand es da so süß, weil ich dann so, ich glaube, Hanna, mit dir, gell, wir haben gespielt, ja, was wir so toll finden. Mhm. Und dann hast du gesagt, du findest es die tollste Szene, die, wo die Schwestern sich nach langer Zeit wiedersehen. Und das fand ich irgendwie so bewegend zu merken, dass sowas einfach, sowas dann euch voll angesprochen hat, wo ich jetzt auch schön fand, aber mich war das jetzt so, halt so irgendwas, ja, und für euch war das...
Simea sagt irgendwas und ich...
Genau. Und dann habe ich noch so gedacht, also so jetzt für euch als einzelne Person, also Hanna, bei dir denke ich halt wirklich immer an dieses Eisschwimmen, weil es finde ich einfach, das, wo ich das gesehen habe, da habe ich echt einfach gedacht, boah, Respekt, was sie für einen Mut hat, da wirst du sicher später auch noch was dazu sagen. Und dann hast du auch so einen Buchclub, wo ihr immer wieder echt spannende Sachen lest. Ich kann dann manchmal, ich habe schon 2-3 Mal habe ich es dann übersetzt, weil es ja auf Finnisch dann ist, was du auf Insta schreibst, dass ich wenigstens weiß, was das für ein Buch ist. Und du bist voll so mit deinen Kindern so Outdoor, immer irgendwie Action, es hat so, sag mal so von der Wirkung ein bisschen so Bullabü-Style, wie ihr da lebt, so im Freien und einfach so ganz natürlich und ja, also es ist sehr, sehr cool, so eine coole Art zu leben, habe ich so das Gefühl. Und Miri, bei dir habe ich einfach nochmal gedacht, so von dem, was ich mich so zurück erinnere, wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt über die Jahre, aber du warst einfach immer so jemand, der wahnsinnig interessiert war an der Welt, gell? Und am Reisen und am andere Kulturen kennenlernen und du hattest da nie so, ja, so eine Barriere, sondern wenn andere darüber geredet haben, das würde ich gern machen, dann hast du das einfach gemacht und hast da ja wirklich auch coole Erfahrungen dann überall auf der Welt auch gemacht mit dieser Art, ja. Und dann bist du natürlich echt sehr reflektiert und ja, tiefgründig und jetzt finde ich es auch noch cool, dass du jetzt als Pastorenfrau so ein bisschen mit deinem Mann so eine Gemeindegründung da, dass ihr das durchzieht. Also richtig, richtig, richtig cool. Und es sind einfach zwei richtig tolle Frauen. Ich freue mich jetzt einfach, dass ihr heute von ihnen hören dürft und ein bisschen an ihrem spannenden, wirklich spannenden Leben teilhaben dürft. Also schön, dass ihr da seid.
Danke.
Keine Luft mehr. So, Hanna, möchtest du mal kurz erzählen, wie alt du bist und wer alles zu deiner Familie gehört?
Ja, natürlich, ich kann anfangen. Ich bin im April 34 geworden. Ich bin seit 2009 verheiratet und habe 4 Kinder. Die sind im Alter von 2 bis 9, also eigentlich fast 3 bis fast 10.
Super. Und Miri, wie sieht es bei dir aus?
Also bei mir sieht es natürlich ähnlich aus. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und wir haben auch im gleichen Jahr geheiratet. Ich habe 2 Kinder, die sind 7 und 5.
Ich habe euch ja jetzt heute eingeladen zu dem Thema, wie ist es so als Deutsche in anderen Ländern sein, Traum oder Kampf? Jetzt ist es natürlich für unsere Hörerinnen so, dass es mal spannend ist zu hören, ja, wo ihr lebt oder wo ihr schon gelebt habt und wie lange.
Also ich fange einfach wieder an, okay?
Okay.
Ich bin im Frühling 2009 nach Finnland gezogen, nach Jyväskylä. Das ist eine ganz kleine Stadt in Mittelfinnland. Und wir haben auch ein Jahr als Familie in Südkorea gewohnt, weil mein Mann hatte dort ein Arbeitsprojekt. Aber ansonsten ist mein Wohnsitz schon seit 12 Jahren Finnland.
Ich habe 10 Jahre in der USA gelebt. Mein Mann ist Amerikaner. Er kommt aus Nebraska. Dort die meiste Zeit haben wir in Salt Lake City gewohnt. Und seit 2017 leben wir als Familie wieder in Deutschland.
Hanna, sag doch mal kurz, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass ihr nach Finnland gezogen seid?
Also ich bin nach Finnland gezogen. Ich habe meinen Mann kennengelernt und dann war schnell klar, dass eine Fernbeziehung ziemlich schwierig ist auf Dauer. Und meine Ausbildung war schon beendet und er hat noch studiert. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe nach Finnland zu ihm. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er irgendwie nach Deutschland zieht. Also für mich war das immer klar, dass ich nach Finnland ziehen werde. Und dann bin ich mit einem Koffer und mit einem Brautkleid nach Finnland geflogen.
Und wie leicht ist es dir gefallen, dich einzuleben?
Also leicht ist immer so ein bisschen, kann man wirklich sagen, war es leicht oder schwer oder super schwierig, weil es ist ein anderes Land, aber es war jetzt nur innerhalb der EU ein Umzug und trotzdem kamen dann manchmal die Tränen und Missverständnisse, gab es natürlich viel und viele Sachen, die einem jetzt erklärt wurden und dann muss man sich selber irgendwie zusammenfummeln, was will man da von mir oder was muss ich da jetzt machen. Also da solche Situationen gab es schon oft. Und vor allem die Mentalität der Menschen fand ich am Anfang ziemlich schwer. Ich bin eher extrovertiert und die Finnen sind wohl ans ganze Land eher so die Introvertierten. Und natürlich muss man da viel auf Leute zugehen und Gespräche anfangen und immer auf den ersten Schritt machen.
Okay. Ja,
sofort begeistert hat mich natürlich die Natur und die vielen Seen. Und auch die Sicherheit ist in Finnland, wird in Finnland groß geschrieben. Also da kann man seine Schuhe am See stehen lassen, wenn man im Winter Schlittschuh laufen geht und niemand klaut die, kann den Kinderwagen vorm Laden stehen lassen und niemand klaut dein Baby. Also so Sachen finde ich als Mutter natürlich sofort super schön und wichtig.
Okay, und sind das jetzt so Punkte, also gerade wenn du gesagt hast, die Menschen, die sind nicht so zugänglich, ist es was sich dann über die Zeit geändert hat oder ist es einfach was, wo du dich jetzt quasi dran gewöhnt hast?
Ja, ich glaube schon, dass ich mich dran gewöhnt habe. Weil ich weiß noch, die ersten Jahre war das ziemlich schwer, wenn man auf dem Spielplatz steht und niemand spricht einem an und man sieht jahrelang die gleichen Leute, aber man kommt einfach nicht ins Gespräch, weil das ist einfach dort ganz anders wie in Deutschland oder in Amerika.
Okay, und dann hast du einfach von dir aus sozusagen Kontakte gesucht?
Ja, also die ersten Kontakte, die ich hatte, waren natürlich über meinen Mann, über die Freunde und die Frauen von den Freunden von ihm. Und das sind so Beziehungen, die ich immer noch habe. Also die waren ganz wichtig, weil da wurde man so ein bisschen in eine Beziehung reingequetscht und dann hat man sich da auch die Zeit genommen und konnte die vertiefen. Also die Beziehungen, die man so findet, die sind natürlich super wichtig. Und dann auch die jahrelangen Beziehungen, die man hat, da kann man dann schon ja einfach tiefere Freundschaften sich erarbeiten.
Würdest du denn sagen, dass die Freundschaften dann, wenn man sie hat, dass sie dann tiefer sind?
Ja. Würde ich sagen. Glaube ich schon, ja.
Also man muss sie sich erobern sozusagen und dann hat man aber einen Freund fürs Leben gewonnen.
Ja, man hat wahrscheinlich nicht so viele Freunde wie der durchschnittliche Deutsche oder der durchschnittliche Amerikaner, aber dafür wahrscheinlich bessere.
Okay. Miri, wie ist es bei dir in den USA gewesen?
Also ich habe natürlich auch durch meinen Mann gleich Beziehungen dort gehabt, also Freundinnen. Ich habe dann das erste Jahr in einer Mädchen-WG gewohnt und dadurch hatte ich halt gleich Anschluss. Dann ist mir das ziemlich einfach gefallen. Ich bin nach der Realschule ein Jahr als Austauschschülerin in die USA und da wird man halt einfach irgendwo abgesetzt und reingeschmissen ins kalte Wasser. Aber ich habe es einfach total schön erwischt und das war dieses typische amerikanische Kleinstadtleben, was man sich halt so vorstellt und ich habe es einfach total genossen. Also für mich war dieses Ankommen dort oder Reinfinden echt eine schöne Erfahrung. Natürlich sind die Freundschaften am Anfang anders. Amerikaner, die reden halt mit jedem und da kommst du halt schnell ins Gespräch, aber dann so tiefe Freundschaften dauern schon länger, würde ich sagen.
Aber die kommen dann auch mit der Zeit.
Ja.
Ja. Es ist noch spannend, dass ihr jetzt gerade beide so dieses mit den Menschen so sagt, dann habt ihr es eigentlich voll extrem gegensätzlich erlebt. Dann ist man auch, ist man nicht manchmal neidisch auf den anderen?
Nee.
Nee.
Es ist einfach was ganz anderes. Und, aber man gönnt es dem anderen auch, wenn es dann klickt. Also ich weiß, es gab so eine Beziehung, da habe ich jemanden in der Gemeinde kennengelernt. Und also das Ehepaar wurde uns vorgestellt, die waren im gleichen Alter wie wir und wir dachten, oh schön, jemand im gleichen Alter, 5 Minuten geredet, wir haben nichts gemeinsam, okay, wird wohl nichts. Aber dann ein halbes Jahr später hat sie, weil sie schwanger war und ich hatte schon ein Kind, hat sie mir geschrieben und wollte einfach reden. Und dann sind wir so gut ins Gespräch gekommen und dann kam raus, dass sie eine Zwillingsschwester hat und es war dann echt schön. Also manchmal muss man auch über dieses oberflächliche erste 5 Minuten Gespräch hinwegkommen, dass man Gemeinschaften findet oder Gemeinsamkeiten mit jemandem, dass es zu was kommen kann. Ja.
Ich habe mir halt immer die Leute rausgesucht, die so total untypisch finnisch waren. Also wenn ich in der Gemeinde jemanden gesehen habe, die eine Frau mit kurzen Haaren und die auf die Bühne ist und was erzählt, dann habe ich gesagt, und die mache ich zu meiner Freundin. Die will ich als Freundin haben. Also muss ich da wirklich die Leute mit pinken Haaren raussuchen und die sagen, okay, du bist so untypisch finnisch, du wirst meine Freundin.
Oh, interessant, okay. Aha. Miri, was fandst du denn schwierig bei den Amis?
Also wahrscheinlich nicht wegen den Amis oder durch die Amis, sondern eher, weil man halt so weit weg ist von der Familie. Ja. Fand ich ganz schwer, als ich dann Kinder hatte. Und du hast ein kleines Baby und deine Mama ist nicht da und es gibt keine Elternzeit. Mein Mann musste beruflich in der Zeit sehr viel arbeiten und ich war einfach überfordert und rückblickend glaube ich auch, dass ich depressiv war. Also das war einfach eine sehr schwierige Zeit für mich, wenn man nur die Mama am Handy hat und die versucht einem irgendwie durchzunavigieren durch diese neugeborenen Phase. Und das war, glaube ich, die schwerste Zeit, die ich in der USA hatte.
Und das erste Kind ist wahrscheinlich immer eine große Umstellung und Veränderung, wenn man dann wirklich niemanden hat, der einem da hilft. Oder ich fand es auch schwierig, diese Balance zu finden zwischen, will mich jemand bevormunden oder kann ich mich wirklich auf meine Instinkte verlassen? Will jemand mir nur einen gut gemeinten Tipp geben oder ist es jetzt schon zu sehr kritisieren? Oder die Sachen rauszufinden, fand ich super schwierig.
Das ist ja, glaube ich, ja schon schwierig im Normalen. Also in der normalen Umstellung, das fand ich auch schon schwierig hier. Und wenn du dann aber sozusagen dann wie immer noch dich fragen musst, ja, ist es vielleicht hier ganz normal oder so, dann ist natürlich wie noch eine zusätzliche Komponente, die dann das erschwert, ja. Erzähl doch mal so von so praktischen Sachen, welche Sprachen sprecht ihr zum Beispiel als Familie? In welcher Sprache denken oder träumen eure Kinder?
Also ich rede mit meinen Kindern Finnisch und Deutsch. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Natürlich würde ich gern sagen, dass ich nur Deutsch mit ihnen rede, aber das stimmt natürlich nicht. Und mein Mann redet Finnisch mit ihnen und ich rede auch Finnisch mit meinem Mann, aber eigentlich würde er auch gern wollen, dass ich ein bisschen mehr Deutsch mit ihm rede. Und meine Jungs verstehen Deutsch und antworten mir aber meistens auf Finnisch. Das heißt, ja, sie sind nicht wirklich so drin, dass sie sagen, okay, Mama redet nur Deutsch.
Okay.
Aber meine 5-Jährige, die redet Deutsch und Finnisch, also gleich gut. Je nachdem, was sie gerade denkt, antwortet sie mir dann in der Sprache. Okay. Und meine Kleinste, die hat jetzt gerade ein bisschen angefangen mit Reden und da sind die Sätze wirklich Finnisch und Deutsch gemischt. Aber Das war auch bei meinem Ältesten so am Anfang und ich glaube, das gibt sich dann einfach nach der Zeit.
Also ich habe mit den Kindern schon immer Deutsch geredet und mein Mann mit den Kindern immer nur Englisch. Und wir haben das einfach strikt getrennt. Meine Mama hat uns so ein Buch geschickt, so ein kleines, und da stand drin, mach das so. Und dann haben wir das halt so gemacht. Und bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert. Natürlich war das am Anfang für mich komisch. Ich war in der USA, alle sprechen Englisch und dann spreche ich mit meinen Kindern Deutsch. Und auf dem Spielplatz war es dann auch oft so, dass dann die anderen Kinder nicht wussten, ob sie jetzt mit meinem Kind spielen können, ob mein Kind sie versteht, weil ich halt mit den Kindern Deutsch gesprochen habe. Und man outet sich halt immer gleich, man redet eine andere Sprache. Also das ist halt ein Punkt. Aber ich fand es dann auch schön. Ich bin zum Beispiel nie irgendwie in Verlegenheit gekommen, wenn meine Kinder komische Fragen hatten, die dann auch ehrlich zu beantworten, wenn man im Laden ist und da ist irgendjemand im Rollstuhl oder irgendwas anderes, was halt Kinder interessiert, da musste ich nie sagen, pst, ich sag's dir später, sondern konnte es halt immer gleich beantworten, weil uns niemand verstanden hat. Und mit meinem Mann ist es so eine Sache, ich habe halt immer mit ihm Englisch geredet und deshalb fällt es mir auch heute noch schwer, mit ihm Deutsch zu reden, obwohl wir in Deutschland sind. Natürlich weiß ich, dass es ihm das total erleichtern würde, wenn ich auch mit ihm Deutsch rede, aber für mich ist es dann wie so gekünstelt oder falsch, weil Englisch halt schon immer unsere Beziehungssprache war.
Ja, das glaube ich, okay. Was ich auch noch spannend fände, so mit einem Mann von einer anderen Kultur verheiratet zu sein, wie ist das? Ist es schwierig oder muss man sich viel mehr anstrengen und viel mehr Dinge miteinander klären oder was habt ihr da für Erlebnisse gemacht?
Ich glaube, in erster Linie heiratet man die Person und man denkt da nicht so viel an die Kultur oder an das Land, aber wahrscheinlich muss man das schon ein bisschen berücksichtigen. Also ich hatte es jetzt mit Finnland wirklich noch gut, weil es ist jetzt nicht irgendwie ganz exotisch, sondern es ist halt Finnland. Aber ich glaube, die Herkunftsfamilie spielt dann noch eine größere Rolle, wie man denkt, weil man denkt dann halt immer, ja, wir haben das immer so gemacht in unserer Familie und so ist es richtig und wie ich das mache, ist es überhaupt richtig, aber das stimmt dann halt nicht so. Und ich habe gemerkt, wir haben uns am Anfang viel über Dinge gestritten, die eigentlich gar nicht wert sind, dass man sich darüber streitet. Und was mir jetzt am meisten geholfen hat in den letzten Jahren, ist einfach herauszufinden, wer bin ich und wie funktioniere ich? Welche Fehler mache ich immer noch und warum? Was kann ich besser machen da? Oder was nervt mich? Warum nervt es mich das überhaupt? Fühle ich mich da irgendwie angegriffen als Deutsche oder fühle ich mich als mich selber angegriffen? Und einfach, wie kann ich meine Gefühle besser kontrollieren? Also einfach das an mir selber arbeiten und das hilft dann auch der Beziehung.
Okay.
Ich glaube, das kann auch ganz wertvoll sein, diese Unterschiede. Ich meine, wir sind ja alle geprägt von der Familie, in der wir aufwachsen. Und wenn ich an meine Eltern und an meine Großeltern denke, die sind alle in einem Radius von 6 Kilometern zueinander aufgewachsen. Die hatten so ziemlich die gleichen Erfahrungen in ihrer Kindheit und Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen sind. Und ich denke, weil unsere Kinder halt jetzt 2 unterschiedliche Hintergründe mitkriegen von Mama und Papa, dass dann, also ich hoffe, dass dann das Verständnis für Unterschiede einfach größer wird, dass sie vielleicht dann auch profitieren und sagen können, ah, guck, Mama macht es so, Papa macht es so und das ist beides okay und dass man da auch nicht in diese Falle tappt, zu sagen, ah, das eine Land ist besser wie das andere, weil einfach beide ihre Vorzüge haben und dass man auch offen sich die Frage stellen muss, so wie Hannah, was denke ich jetzt? Warum denke ich das? Denke ich das, weil ich Deutsche bin oder denke ich das, weil ich in der Familie aufgewachsen bin, in der ich aufgewachsen bin? Oder denke ich das, weil das wirklich einfach meine Meinung ist? Dass man da auch ein bisschen reflektiert und dann sieht man auch, ah, das nervt mich an der anderen Person, weil ich so geprägt bin oder weil in meiner Familie das ganz anders war oder ganz anders gehandhabt wurde. Zum Beispiel Streitkultur. Unsere Familie, die streitet ganz anders wie die Familie von meinem Mann. Und das dann erstmal zu erkennen, halt, warte, nicht alle Leute streiten so wie wir. Dass man da sieht, okay, er reagiert total anders in so einer Situation, wie ich das jetzt von mir kenne. Und da dann einen Mittelweg zu finden, dass jeder streiten darf.
Mein Mann hat gesagt, wo er das erste Mal in Deutschland war, warum schreit ihr euch die ganze Zeit an? Ich so, wir diskutieren. Er kennt das, so diskutiert man nicht. Ich so, doch, wir diskutieren so. Also da gibt es schon ziemlich große Unterschiede.
Ja, das ist sehr interessant. Also das stelle ich mir schon, also weil ich meine, die Sachen, die ihr jetzt gesagt habt, die sind ja auch in einer normalen Beziehung so ein bisschen die, wo man sich so finden muss, ja. Ich stelle es mir einfach nur teilweise wirklich nochmal anders vor, wenn du so wie auch Tabus dann hast, die du halt quasi gesellschaftlich dann nochmal hast. Also ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt nur so vielleicht dann auch so Klischees im Kopf oder sowas, aber ich habe jetzt so gedacht, was weiß ich, wenn jetzt so ein Südländer dann halt auf irgendjemand so ganz Reservierten trifft oder sowas, das ist ja dann schon schwierig. Also würdet ihr jetzt sagen, dadurch, dass es doch noch im ähnlichen Kulturkreis ist, ist es jetzt nicht außergewöhnlich kompliziert oder?
Also ich glaube, es gab schon Situationen, wo ich mich als Mitteleuropäer irgendwie zu viel und zu laut gefühlt habe. Zum Beispiel, okay. Ich weiß noch, an meiner Hochzeit ist die Familie halt hergeflogen, meine Cousins und Tanten und Onkel. Und dann sind sie durch die Stadt und ich war so, oh nein, seid leiser, bitte seid leiser. Hier in Finnland schreit niemand rum, ihr seid peinlich, bitte nicht so laut. Das ist schon anders in Finnland und das muss man dann auch lernen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wenn jemand sieht, dass ich kein Finne bin. Natürlich würde man gern, dass ich reinblenden in das Volk, aber manchmal geht es halt nicht. Und dann, wenn ich so Situationen habe, wo ich merke, oh, das war jetzt wieder zu deutsch, dann denke ich, nee, das war ich und so bin ich und so will ich auch bleiben.
Miri, hast du da noch eine Ergänzung?
Ja, ich denke schon, dass die Kulturen ähnlich sind, aber dennoch unterschiedlich. Ich habe es jetzt erst gerade wieder gemerkt, wie doch noch ein bisschen zu viel Amerikanisches in mir drin ist, um wieder in Deutschland zu leben. Die Kultur einfach anders ist. Die Amerikaner, die haben halt ganz andere Bedürfnisse als die Deutschen. Die Amerikaner haben das Bedürfnis der Freiheit und wenn ihnen was nicht passt, dann sagen sie das und dann posten sie das auf Social Media und dann, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann haut er halt zurück. Und dann so kommt man ins Gespräch. Aber in Deutschland ist es so, dass das Bedürfnis nach Sicherheit so groß ist, wenn jemand seine Meinung auf Social Media sagt, dann kommt da kein Kontra. Dann sagt niemand, hey, aber ich sehe das doch anders. Sondern dann kommt, oh, dann nehme ich Abstand von dir als Person. Also die Deutschen, die sagen dann nichts, sondern die tun für sich dann innerlich Abstand nehmen. Mhm. Und das ist noch, ich bin noch im Lernen.
Mhm. Und ist es dann aber auch so, dass du dann auch immer wieder wie dein Mann jetzt, wenn ihr in Deutschland quasi dann lebt, Sachen klar machen musst, dass die einfach hier so sind?
Ja, manchmal schon. Und manchmal frage ich mich dann selber, warum sind die Sachen in Deutschland so?
Ja, klar, natürlich.
Also es wird da schon einem ein Spiegel ein bisschen vorgehalten, wenn man sich mit seiner eigenen Kultur auseinandersetzen muss. Ja,
ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, was hat denn das mit eurem Glauben gemacht, so eine Beziehung zu Gott zum Beispiel zu führen, jetzt in einer anderen Sprache oder der Glaube in der Kultur, wo ihr jetzt oder wo ihr euch dann teilweise aufgehalten habt, jetzt in deinem Fall, Miri, oder wo du dich jetzt aufhältst, Hanna, wie hat sich da der Glaube dadurch verändert?
Am Anfang war es natürlich schwierig, wenn die Predigt und der Lobpreis und die Gebetsstunde alles auf Finnisch ist. Und ich weiß auch noch einmal kam ein englisches Lied und ich war so, ja, ein englisches Lied. Also das merkt man dann schon, wenn man die Sprache versteht und wenn es dann im Herzen trifft. Aber was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich in einem Chor gesungen habe. Und dann, dass mir die Liedertexte immer Schritt für Schritt dann bewusster wurden und ich gesehen habe, ach, das singe ich, um das geht's. Und das fand ich eigentlich eine schöne Erfahrung, da so Schritt für Schritt wie so auszugraben, diesen Schatz, was dieses Lied eigentlich sagen will. Und in der Gemeinde gab es auch einen englischen Gottesdienst, so einen internationalen. Aber irgendwie habe ich mich da nicht wirklich zu Hause gefühlt. Und ich glaube, das ist auch, dass man da kein schlechtes Gewissen haben muss, weil so viele Sachen werden angeboten für, oh, Ausländer hier und Ausländer können das machen und hier gibt es was für Ausländer, aber man muss da auch nicht alles machen, nur weil man jetzt aus einem anderen Land kommt und man muss da, glaube ich, dann auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das nicht alles in Anspruch nimmt.
Ja, und ich glaube, oftmals wird auch angenommen, dass man sein Leben im Ausland genauso leben will wie im Heimatland, aber das stimmt ja nicht, sonst wären wir ja nicht in ein anderes Land gezogen, wenn wir gesagt hätten, wir wollen, dass alles genauso ist. Und dann manchmal ist es Es ist lustig, wenn Leute kommen und sagen, oh, hast du schon die deutsche Bäckerei ausprobiert? Dann sage ich, nein, muss ich nicht. Ich hatte 20 Jahre Brezeln zum Frühstück. Ich muss jetzt nicht die deutsche Bäckerei in der USA ausprobieren. Mhm. Also das, ja. Und Glauben leben fand ich immer einfacher auf Englisch, weil ich weiß nicht, mit der Sprache finde ich es einfach einfacher. In Deutsch, finde ich, hört sich es manchmal ein bisschen spießig an, wenn man über den Glauben redet. Aber wahrscheinlich auch, weil die Amerikaner eine ganz andere Einstellung zu dem Thema haben. Die sind da einfach viel offener. Und in Deutschland, denke ich, ist Glaube manchmal so ein Tabuthema. Da tut man nicht einfach mit jemandem drüber reden, den man nicht wirklich gut kennt, oder drüber diskutieren. Und da finde ich es manchmal schwer, da ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, in Deutschland ist einfach noch ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen höher, einfach über Glauben zu reden.
Mhm. Mhm. Ja, das kann sein, ja. Habt ihr es denn, also seid ihr in einer ähnlichen Richtung von Gemeinde gelandet, wie ihr auch herkommt? Also ihr seid ja eher so ein bisschen aus dem charismatischen Background gewesen, gell?
Ja, aber ja, das hat mir in Finnland auch gefehlt, dieses super charismatische. Und wir sind eine Pfingstgemeinde, aber der Lobpreis war ganz anders oder viel weniger dieser Schwerpunkt. Also es war vielleicht am Anfang ein paar Lieder und dann war es das. Und die hatten nicht mal eine Lobpreisband, die hatten nicht mal einen Lobpreisleiter. Und ich war so, what is going on? Aber ja, das hat mir am meisten gefehlt, so richtig Lobpreis machen, so richtig lang und intensiv und einfach nur eine Stunde singen. Und das hat mir am meisten gefehlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das hast du dann auch nie gehabt, quasi?
Doch, wir hatten es am Anfang, wo wir in der Jugendgruppe waren, weil da Mittwochabend war immer für Jugendliche ein Gottesdienst. Und da gab es richtig guten Lobpreis, also richtig super, klasse. Aber dann, wo die Kinder kamen, dann wird es schwieriger, Mittwochabend sich dahin zu schleichen. Und dann Sonntagsgottesdienst war der Lobpreis halt so minimale Flamme. Und das fand ich dann schade.
Und wie hast du das dann für dich geregelt?
Einfach daheim kompensieren, mit ein bisschen Musik machen und so. Aber ja, es fehlt mir einfach, das stimmt schon.
Und Miri, wie war das dann für dich, wo du wieder zurückgekommen bist? War das dann wirklich auch so ein bisschen gemeindlich nach Hause kommen? Oder wenn man dann so eine Erfahrung hinter sich hat, ist es dann trotzdem irgendwie anders?
Es war wieder anders, wieder in Deutschland zu sein und hier in der Gemeinde. Ich meine, mein Mann ist Pastor, also wir hatten in der USA immer Gemeindeleben und waren da halt immer involviert. Hier, die Gemeinde hier ist, würde ich sagen, noch ein bisschen weniger charismatisch wie die, in der wir in der USA waren. Und da muss man sich dann auch erst wieder reinfinden, so, okay, was ist hier der Groove? Lass mal abchecken. was kann ich machen, was nicht? Also, aber ich denke, das ist egal, wo man hingeht. Ich meine, man könnte zu der Gemeinde in den nächsten Ort gehen und müsste erst mal gucken, okay, wie ist die Stimmung hier, was passiert? Also ich denke, da kann man auch nicht einfach kommen und sagen, so, jetzt machen wir es anders. Also da ist immer ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei und auch, wo fühlt man sich wohl? Ich meine, jeder hat da persönliche Präferenzen. Und wenn du jetzt sagst, hier fühle ich mich gar nicht wohl, ja, dann ist das nichts für dich. Also man muss schon mitgehen können. Ja.
Und wenn du jetzt, wenn der Pastor ist in Deutschland, ist es dann für ihn so, dass er jetzt quasi auch stark das Gefühl hat, er muss sich jetzt Mords anpassen? Oder ist es dann auch so, dass Leute dann extra kommen, weil er vielleicht ein bisschen anders ist, wie jetzt so ein typischer deutscher Pastor?
Also ich denke schon, dass er sich angepasst hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Leute extra, also seine Predigten besonders toll finden oder nicht. Ich denke nicht, dass zu viel Anpassung nötig war. Also
für ihn.
Für ihn, ja.
Ja, weil wir finden das ja auch cool. Also ich weiß, wir hatten früher auch einen Jugendleiter, der war Ami und das fanden wir super cool als Teenies. Der war so locker und der war so lustig und so ein bisschen unbekümmert und so. Das fanden wir cool. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber...
Ja, das ist er schon. Er ist schon locker und lustig und cool, würde ich sagen.
Ja, das ist gut, dass du das findest, ja. Was findet ihr denn, was man von dem Volk, vom Partner sozusagen abschauen kann? Hanna, wir hatten ja schon mal so geschrieben bezüglich Frauenbild in Finnland durch das Saunieren. Möchtest du uns das mal erzählen?
Ja, also Sauna ist Weltkulturerbe, muss man hier erstmal anmerken. Und Sauna ist ein wichtiger Teil im Leben von jedem Finne. Und wir gehen als Familie zweimal wöchentlich in die Sauna, in unsere Sauna. Und ja, das ist einfach was, was man macht. Das ist wie man duscht und dann man macht halt Sauna und dann ist man super sauber. Also eigentlich die Deutschen kennen nur dieses Duschen und dann ist man sauber, aber es gibt dann noch eine Stufe höher in der Sauberkeit und das ist eben Sauna. Und wenn wir Freunde einladen, dann gehen wir natürlich auch alle in die Sauna, aber da gehen Männer und Frauen immer getrennt. Also die Finnen kennen das gar nicht, so eine gemischte Sauna, das ist für die total komisch. Also wenn man Leute da hat, dann gehen immer Männer und Frauen getrennt in die Sauna. Und eigentlich gibt es Saunas überall und man geht mit allen möglichen Menschen in die Sauna. Im Schwimmbad sitzt man mit wildfremden Omas in der Sauna und auf der Gemeindefreizeit, da sitzt man neben der Pastorfrau in der Sauna und die Schulkinder sitzen mit ihrer Lehrerin in der Sauna und das ist ganz normal und ich finde auch nackte Körper sind für Finnen ganz normal und niemand starrt oder schaut, niemand wickelt sich in ein Handtuch ein oder versteckt sich. Und ich weiß noch, ich war 22 und da habe ich das erste Mal eine nackte schwangere Frau in der Sauna gesehen. Und ich habe mich nur gefragt, warum habe ich das nie in Deutschland gesehen? So was Wunderschönes wurde mir vorenthalten. Und ja, wirklich. Und man ist so unkritisch und man wird so gnädig mit seinem Körper, weil man weiß dann auch, ja, die Modelkörper, das sind wirklich nur Modelkörper, weil die richtigen Körper, die sitzen mit mir in der Sauna am Samstagabend. Und ich glaube, das ist auch voll gut für meine Mädels, wenn sie das sehen, dass Körper sind, es gibt so viele unterschiedliche Körper und hängende Brüste und kantige Hüften und Schwangerschaftsstreifen, das gehört dazu und es ist nichts, wo man sich dafür schämen muss oder verstecken muss.
Und das hast du dann als was Befreiendes erlebt, hast du
gesagt? Ja, total. Mhm. Auch gestern hatte ich Bücherclub und dann saßen wir am Strand, haben gepicknickt und dann hat eine Freundin gesagt, oh, sie hat den Badeanzug dabei und ein Handtuch. Und ich habe gesagt, wenn du schwimmen gehst, gehe ich auch schwimmen. Und dann habe ich einfach mein T-Shirt ab, Hose ab, bin in Unterhose und in meinem Sport-BH schwimmen gegangen. Und ich sage einfach, mich hält da jetzt nichts mehr auf. Ich habe echt keine Lust, mich zu verstecken irgendwo oder zu denken, ich bin nicht gut genug, weil wen interessiert es überhaupt? Niemanden. Niemand an dem Strand denkt sich, oh, was macht die jetzt, geht in der Unterhose baden. Das ist den Finnen so egal. Mhm. Also das finde ich wirklich so befreiend.
Mega cool, ja. Was findest du sonst noch cool?
Also ich finde, wie die Finnen mit ihrem schlechten Wetter umgehen, finde ich wirklich super. Also es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ich habe so eine Draußenhose und die habe ich immer an. Frühling, Sommer, Herbst, okay, im Winter, wenn es richtig kalt wird, dann ziehe ich halt meine Schneehose an. Aber ich weiß nicht, warum man das in Deutschland nicht kennt, dass man sich einfach wettergemäß anzieht. Natürlich haben die Kinder da 100.000 verschiedene Sachen, die man ihnen anziehen kann, aber dann weiß man auch, jetzt sind sie gut angezogen und müssen nicht nach 10 Minuten wieder rein, weil jemand kalt hat. Also das finde ich wirklich super. Mhm. Und auch, dass die Finnen so viel draußen sind und einfach draußen sein wollen. Und mir hat man gleich gesagt, also wenn du ein Baby hast, das Baby schläft, die Mittagsschläfe draußen auf der Terrasse im Kinderwagen.
Okay. Und
das macht man bis minus 15 Grad. Das ist kein Problem. Meine Kinder haben alle immer Mittagsschlaf draußen geschlafen.
Lustig, okay. Oh je, und das ist ja voll. Also weißt du, bei uns, da kriegen die oft die Krise, die Leute. Ja, okay.
Aha. Aber das war auch so, meine Schwägerin hat mir dann gezeigt, wie ich mein Baby einpacken muss, wenn man rausgeht, weil das wusste ich auch nicht. Ich so, was? Die Hose und nochmal die Hose? Die Handschuhe, nochmal Handschuhe drüber? Okay, wie viele Mützen? Also das muss man dann auch jemand haben, der einem das zeigt, damit das Baby nicht erfriert. Aber ja, das ist kein Problem. Die Finnen machen das einfach.
Lustig.
Meine 5-Jährige, die ist in einem Hort, die treffen sich einmal die Woche für 3 Stunden und die haben nicht mal ein Gebäude. Das heißt, die sind einfach draußen. Egal ob minus 22 oder Regen plus 5 oder, das ist ganz egal. Die sind einfach draußen im Wald. Und das finde ich echt schön.
Ja.
Und was ich diesen Frühling entdeckt habe, da bin ich echt wütend mit mir selber, dass ich das nicht schon früher entdeckt habe, ist Eisschwimmen.
Ja.
Also einfach Loch ins Eis und rein. Das ist so gut.
Ja. Und was ist das Gute daran? Beschreib mal.
Das ist das Gute daran, dass du selber deinem Körper befiehlst, was er machen soll. Also du bist in totaler Kontrolle. Weil dein ganzer Körper sagt, nein, es ist kalt, du gehst da nicht rein. Und dann sagst du Gehirn, sag dem Körper, soll er reingehen. Und dann gehst du rein und dann kommst du raus und dein Körper ist so in Panik, dass du nach einer Minute wieder knallwarm bist. Und das finde ich einfach so super.
Aha, so oberspannend, ja. Also jedes Mal, wenn du das da postest bei Insta, da schüttelt mich dich immer, oh je, die schon wieder in ihrem Loch.
Aber ich habe meine Schwiegermutter mitgenommen und sie hat gesagt, nein, dann hat sie kalt. Und ich habe ihr gesagt, ich verspreche dir, wenn du rauskommst und du deine Unterhose wieder anziehst, dann hast du nimmer kalt. Mhm. Und sie so, ja, sie hat nimmer kalt, sie hat warm. Ich so, ich habe es dir doch gesagt.
Ja. Abgefahren, ja. Okay, also das sind die Finnen, sehr naturverbunden und natürlich und unkompliziert, so wie du das beschreibst, ja?
Ja,
okay. Total. Mega cool. Miri, jetzt yes, mit den Amis.
Also was ich schon immer geliebt habe, ist, wie sie einfach die Feiertage zelebrieren und wie sie aber auch aus jedem Grund feiern können. Also yeah. Das ist ganz egal, was du für Dekorationen suchst, in irgendeinem Laden wirst du es finden. Für einen Feiertag, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. Und ich finde einfach das Schöne in der USA, dass man so leicht mit jemandem ins Gespräch kommen kann. Egal, ob das die Kassiererin ist, du redest einfach mit jedem. Und im Englischen ist das einfach viel ungezwungener. Ich kann jemandem einfach ein Kompliment machen. Oh, I love your shoes. Mhm. Und hier wäre das so, hä, was redet die mich an? Was hat? Das ist einfach eine ganz andere Umgebung, die da geschaffen wird, auch das mit dem du bist mit jedem du, das yeah. nimmt einfach schon mal diese Hemmungen und macht es einfach persönlicher und beide, der mittlere Westen und Utah, sind einfach so kinderfreundlich. Du hast 1000 Optionen, mit deinen Kindern irgendwas zu unternehmen. Es gibt Parks und Spielplätze, Kindermuseen und es ist einfach unendliche Möglichkeiten und das finde ich einfach schön. Meine Kinder, die waren 1,5 und 3, als wir nach Deutschland gezogen sind, also mit denen wäre noch mehr gegangen. Und für mich hatte die USA einfach immer was mit Luxus zu tun. Ein Luxus, den ich als Kind in Deutschland nicht hatte. Mhm. In der USA konnte man einfach in ein Restaurant gehen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und Wasser ist ja eh umsonst und ist einfach viel günstiger. Und man holt sich was zum Essen, weil zu Hause kochen meistens dann doch teurer kommt, wie sich einfach was zu holen. Und es sind einfach diese Kleinigkeiten, dieser riesige Popcorn-Eimer, den man sich im Kino kauft oder dass man einfach an der Tankstelle sich noch was zu trinken kauft. Das habe ich als Kind gar nicht gekannt. Ich glaube, ich habe meinen Lebtag in Deutschland noch nie was an der Tankstelle gekauft, außer Benzin. Mhm. Und in der USA gehört es einfach dazu. Dann bist du auf einem Roadtrip und dann kaufst du dir noch einen Slushy und ein Eis und dann gehst du zum McDonald's oder wer weiß wohin. Es gibt einfach diese unendlichen Möglichkeiten oder dass man in einem Hotel übernachtet. Ich habe zum ersten Mal in einem Hotel übernachtet, als ich in der USA war mit 17. Also das war einfach dieses Luxusgefühl, das mich total mitgerissen und fasziniert hat. Und das einfach schön war, dass man so viele Möglichkeiten hat, dass man sagen kann, hey, wir fahren übers Wochenende nach Las Vegas. Einfach die Freiheit, das machen zu können, obwohl man es dann meistens nicht macht. Aber trotzdem einfach diese Freiheit zu haben, das sagen zu können und ja, das zu machen. Also das fand ich einfach schön in der USA und es ist halt auch viel unbürokratischer, es ist viel, viel einfacher. Mhm. Es fühlt sich einfach anders, wenn ich in die USA fliege und aus dem Flugzeug steige, die Luft ist einfach anders. Ich weiß, das hört sich jetzt dämlich an, aber es ist so. Es riecht anders, es fühlt sich anders an, ja. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl.
Mhm. Wieso habt ihr euch eigentlich entschieden, damals nach Deutschland zurückzukommen?
Also mein Mann war ja Pastor in der Gemeinde und wir waren da 7 Jahre. Und dann war einfach so der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt nimmer am richtigen Ort. Wir waren ganz lange am richtigen Ort und es war gut so, aber dann hat es sich nimmer so angefühlt und dann war was Neues dran für uns.
Und wie kam es dann auf Deutschland? War die einfach ganz offen und das hat sich ergeben oder wolltet ihr auch nach Deutschland?
Mein Mann wollte schon immer Gemeindegründungsarbeit in Deutschland machen. Also er war auch, bevor wir überhaupt verheiratet waren, war er schon mal in Deutschland mit der Missionsorganisation und hat sich das angeguckt und das war einfach so immer in seinem Hinterkopf. Und dann haben wir gesagt, ist es jetzt dran? Und ja, warum nicht? Also das war dann so, ich glaube, jetzt ist das dran, wenn wir das machen wollen.
Das ist cool, ja. Was hat es mit eurer Identität gemacht, wenn ihr, dass ihr beide so lange im Ausland gearbeitet habt? Wie fühlt ihr euch jetzt? Fühlt ihr euch als Deutsch oder fühlt ihr euch als dem Land zugehörig? Oder also wo fühlt ihr euch zu Hause?
Also ich fühle mich immer noch als Deutsche, aber mit Deutschland als Land kann ich mich schlecht identifizieren. Und natürlich muss man sich mit der deutschen Geschichte immer selber mal auseinandersetzen, wenn man Deutsche ist. Und hoffentlich mit neuem Geschichtsunterricht. Und ich glaube, wenn man im Ausland wohnt, dann ist auch oft so, dass man dann in so Klischees reinspielt. Und ich glaube, das habe ich versucht zu vermeiden. Also ich glaube, wir Deutschen als Volk haben einen bestimmten Ruf in der Welt. Und ja, Finnen sind ja eher unkomplizierter. Wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin, dann sage ich schon gern, ich komme aus Finnland. Ich sage dann nicht, ich bin Finnin, aber ich sage, ich komme aus Finnland. Weil über Finnland wissen die meisten Leute wenig oder es hat nicht so diese Gravitas dahinter, wie wenn man sagt, ich bin Deutsche.
Ich glaube, ich persönlich die Jahre in der USA gebraucht, auch ein bisschen, um selber rauszufinden, wer ich bin. Und ich glaube, wenn man sich aufmacht, was Neues zu erleben, dann öffnen sich auch ganz viele Türen auch für sich selber, dass man sich neu selber kennenlernen kann und darf. Und ich denke auf jeden Fall, die USA ist ein großer Teil von mir und wer ich bin und vor allem, wer ich jetzt bin, nach diesen 10 Jahren dort. Ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt und Deutschland ist halt meine Familie und meine Kindheit, aber ich bin jetzt auch nicht so scharf darauf zu sagen, ich bin Deutsche. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe jetzt dann nicht dieses Gefühl, dass ich das allen sagen muss. Also ich habe auch gerne in der USA gewohnt. Also ich könnte jetzt von mir selber nicht sagen, ich bin Amerikanerin. Aber ich denke, ich finde es auch schön, dass meine Kinder das sind und dass meine Kinder deutsch und amerikanisch sind. Und irgendwann können sie sich selber die Frage stellen, wo sie wohnen wollen und als was sie sich identifizieren wollen. Sollte es denn so weit kommen, dass man sich als irgendwas identifiziert? Okay, man muss sich anscheinend als irgendwas identifizieren. Aber ja, ich finde es einfach schön, dass sie dann selber entscheiden können, wo sie wohnen wollen.
Die können doch doppelte Staatsbürgerschaft auch haben, oder nicht?
Ja. Ja, ja, die haben beides.
Oh, voll gut. Voll praktisch für, keine Ahnung, wenn Krieg ausbricht oder sowas. Ja. Man kann immer irgendwo hin, okay. Hanna, glaubst du wirst für immer in Finnland bleiben?
Kurze Antwort, ja. Lange Antwort. Ich kann mir vorstellen, mal 1-2 Jahre nach Deutschland zu kommen. Süß. Aber ich glaube nicht langfristig, weil ich glaube, ich habe mich so an die Ruhe und an dieses Leben in Finnland gewöhnt, an den Platz und an allem. Ich glaube nicht, dass meine Nerven Deutschland auf lang aushalten. Also ich hoffe, dass Finnland mein Zuhause bleiben darf.
Okay. Und jetzt noch, ihr seid ja Zwillinge, jetzt hattet ihr ja schon immer eine sehr, sehr starke Verbindung auch miteinander und wart wirklich so Zwillinge, wie sie Buch stehen, sag ich jetzt mal, die wirklich auch viel miteinander Sachen gemacht haben, getanzt haben. Ihr wart eigentlich immer, also oder sehr viel zusammen. Wie lebt ihr das denn jetzt, wenn ihr euch so selten sehen könnt? Oder wie habt ihr Kontakt gehalten? Wie stark vermisst ihr euch?
Also ich würde schon sagen, dass wir immer noch eine Zwillingsverbindung haben. Aber wahrscheinlich ist sie nicht mehr so dynamisch dominant wie früher. Ich habe auch schon zu Miri gesagt, in Deutschland sind wir wahrscheinlich immer noch die Zwillinge. Aber ich als persönlich sehe ich mich jetzt mehr als einzelner Mensch als je zuvor in meinem Leben. Und ich glaube, wir haben auch beide unseren eigenen Platz im Alltag gefunden. Und ja, natürlich schreiben wir uns viel und schicken uns Posts und reden. Und ich schicke ihr witzige Sachen und sie schickt mir ernste Sachen. Und ich sage, welche Bücher sie lesen soll und sie hat keine Zeit und ich erzähle sie ja einfach. Also so Sachen machen wir noch viel. Und wir versuchen auch immer so einmal im Jahr uns eine Woche zu nehmen oder ein langes Wochenende, wo wir uns sehen und einfach nur wir zwei. Das finde ich schon wichtig.
Ja, und wenn wir uns dann sehen, dann zwingt sie mich dazu, Eisschwimmen zu gehen.
Liebe Hanna, ich komme nie wieder nach Finnland.
Nee, also ich glaube, das Schwierigste, so weit voneinander entfernt zu sein, ist nicht die Tage wie Geburtstage oder Feiertage, sondern wirklich die Tage, an denen es einem schlecht geht und man einfach miteinander mitleidet und an denen das Handy einfach nicht mehr genug ist. Man will sich einfach in den Arm nehmen und gemeinsam weinen. Und oftmals, wenn man sich dann sieht mit 6 Kindern um sich rum, dann fällt es schwer, Zeit nur für sich zu finden zum Auftanken. Und trotzdem denke ich aber, dass wir uns immer noch ähnlich sind und noch die gleiche Sprache sprechen. Ja, obwohl wir uns so viele Jahre nur sehr sporadisch gesehen haben. Und eins der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe, war, dass mir jemand gesagt hat, dass ich sie an Hannah erinnere, dass sie Hannah in mir sieht, in meinem Lachen und in meiner Mimik und Gesicht. Und das fand ich so schön, dass ich immer noch ein bisschen was von ihr in mir habe, obwohl, ja, obwohl wir weit weg voneinander sind.
Und ich glaube auch, die Beziehung zu Miri ist in vielerlei Hinsicht die perfekte Beziehung. Nicht nur, dass wir gleich über viele Sachen denken, sondern dass, wenn wir mal nicht gleich über Sachen denken, dass wir dem anderen zugetrauen, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich könnte auch nie neidisch auf sie sein, weil ich habe immer Anteil an ihrem Erfolg. Und wenn sie leidet, dann leide ich, und ihre Freunde sind automatisch meine Freunde.
Das ist schon sehr, sehr speziell. Also das ist echt cool, dass du das so sagen kannst. Ja, mega schön.
Und auch wenn wir uns jetzt ein Jahr oder 2 Jahre nicht gesehen haben, dann dauert es ungefähr 5 Sekunden und dann sind wir wieder in Sync. Also wir haben immer noch Inside-Jokes und müssen über die gleichen Dinge lachen. Eins der Dinge, die ich am meisten vermisse, ist das gemeinsame Singen. Wir haben über viele Jahre Gesangsunterricht zusammen gehabt und das war auch immer so eine Auftankzeit, wo man sich total nahe ist, ohne miteinander reden zu müssen.
Und ich glaube, wenn man überlegt, was uns am meisten verändert hat über die Jahre, dann ist es nicht das Land oder die Mentalität der Menschen in dem Land, in dem wir gewohnt haben oder wohnen, sondern dann sind es die Menschen, die uns am nächsten sind. Und ich glaube, unsere Ehemänner haben uns sehr geprägt in den letzten 12 Jahren. Und es ist manchmal spannend zu sehen, wie unterschiedlich sie mit unseren Macken umgehen. Und natürlich kann man da nicht sagen, der eine macht es richtig, der andere macht es falsch, sondern sie machen es einfach unterschiedlich. Und auch in der Erziehung von unserer Kinder gibt es da auch natürlich Unterschiede. Wir haben gelernt, da den anderen auch stehen zu lassen mit seiner Art. Und wir müssen nicht alles gleich machen. Das gehört da nicht dazu, so wie man Zwilling ist, dass man muss alles gleich machen. Man kann da auch einfach sagen, du machst es so, ich mach es so, ist beides richtig.
Sehr, sehr cool.
Okay, also man muss auch dazu sagen, dass unsere Familie immer hinter unseren Entscheidungen gestanden ist und hinter uns. Und unsere Eltern, die haben nie gesagt, nein, ihr dürft es nicht oder wir lassen euch nicht gehen. Als ich ein Jahr in die USA wollte, nach der Realschule, da waren sie zwar sehr überrascht, aber sie haben nie Nein gesagt und sie haben uns immer unterstützt, auch finanziell. Und dafür sind wir beide super dankbar, weil wir haben es ihnen ja echt nicht einfach gemacht. In dem einen Jahr sind im Mai alle nach Finnland geflogen für Hannas Hochzeit und dann im August in die USA für meine Hochzeit. Und ich glaube, das darf man nicht als selbstverständlich sehen. Ich fand es auch immer schön, wenn sich unsere Geschwister oder Tanten oder Cousins und Freunde einfach die Zeit genommen haben und ihren Urlaub auch aufgegeben haben, um uns zu besuchen.
Ja, und sogar das Jahr, wo wir in Korea waren, sind mein Mann, seine Mama ist gekommen, meine Eltern sind gekommen, Freunde sind gekommen, mein Cousin ist gekommen, mein Bruder ist gekommen. Also es haben immer Leute versucht, uns zu unterstützen, egal wo auf der Welt wir sind.
Immer ein bisschen Mitleid mit eurer Mama gehabt, weil ich gedacht habe, oh Mann, das muss einfach so hart sein, weil man sich ja auch darauf freut, wenn die Kinder groß sind und man dann mehr miteinander so auf Augenhöhe Kontakt hat, wenn sie dann so weit weg sind. Aber sie hat ja dann wirklich, sie ist regelmäßig auch zu euch gereist, ja? So, ja, was ich mitbekommen habe, ja?
Ja, und unsere Mama, die hat auch immer versucht, zu den Geburten von unseren Kindern pünktlich da zu sein. Also sie war bei beiden unseren ersten Geburten dabei. Und wir durften einfach immer wissen, dass unsere Eltern hinter uns stehen. Und natürlich war das sicher nicht leicht für die. Ich meine, wir sind die beiden Jüngsten und wir waren dann so weit weg. Und die haben uns aber nie ein schlechtes Gewissen deshalb gemacht. Und auch als wir vor 2 Jahren in der USA einen Autounfall hatten, da hat meine Mama sofort gesagt, soll ich kommen? Und ich weiß jetzt ernst gemeint, hätte ich ja gesagt, da wäre sie mit dem nächsten Flieger gekommen. Also.
Ja, das ist mega schön. Also vielen Dank, Mama.
Danke, Mama.
Danke, Mama. Und Papa.
Und Papa.
Aber gell, eure Geschwister, die sind in Deutschland, oder?
Ja.
Und auch hier, also
ja,
in der Nähe.
Beide in der Nähe, ja.
Okay, immerhin. Okay. Miri, wie hast du den Umzug nach Deutschland zurückerlebt? Wie habt ihr das auch als Familie gut gestaltet für alle?
Also, ich glaube, wir sind da ein bisschen ins kalte Wasser gehüpft. Wir sind mit 7 Koffern aus der USA angekommen und meine Familie, die hat uns sehr unterstützt mit Umzug und Möbeln und Papierkram und alles, was man sich da vorstellen kann. Am Anfang war natürlich super viel Aufregung mit dabei. Man bricht alle Zelte ab und fängt was ganz Neues an. Und das mit 2 kleinen Kindern. Aber die Kinder, die haben das noch am besten hingekriegt. Also unsere Tochter, die haben wir in den Kindergarten gebracht und wir wussten nicht wirklich, wie das jetzt funktioniert mit dem Kindergarten. Aber wir haben sie einfach hingebracht und nach 5 Minuten hat sie gesagt, wir können gehen. Also haben sie dann dort gelassen mit wildfremden Leuten. Aber ja, ich denke, die Tatsache, dass sie halt auch schon immer mit mir Deutsch gesprochen hat, da war überhaupt keine Sprachbarriere. Mhm. Also das war ganz schön. Viele Sachen musste ich auch neu lernen. Ich habe ja noch nie als Erwachsener wirklich in Deutschland gewohnt. Und da muss man halt so Dinge machen wie Handyverträge abschließen und Konten eröffnen. Und das war super kompliziert, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und lauter so Quatsch, wo ich ziemlich viel Adulting dann machen musste. Und das war ein bisschen schwer am Anfang. Aber doch, wir haben uns ziemlich gut eingefunden, denke ich. Mein Mann hat es auch super gemacht mit Sprachschule und der macht es echt gut. Ich bin super stolz auf ihn.
Und ist es so, dass du dir mal wünschst, irgendwann wieder zurückzugehen in die USA oder findest du es jetzt gut, dass ihr hier seid?
Ich finde es gut, dass wir jetzt hier sind. Ich glaube, hier ist jetzt unser Platz. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir definitiv den Rest unseres Lebens hier sein werden. Deutschland ist halt doch nochmal anders und der Umzug von einer großen Stadt in ein Dorf war dann doch am Anfang ein bisschen ein Schock. Ich meine, wir waren 7 Jahre in Salt Lake City und da kannst du halt im Schlafanzug einkaufen gehen und es stört niemanden. Wenn du hier im Schlafanzug zum Bäcker gehst, dann weiß es dann die ganze Gemeinde. Und auch dieses, sich wieder mit weniger zufrieden zu geben, was Freiheiten und eben diesen Luxus angeht, von dem ich geredet habe, das war anfangs schwer. Und Kundenservice in Deutschland, ich darf gar nicht anfangen. Also das ist nochmal so ein ganz anderes Level. Da gab es auch einfach so Sachen, an die wir uns gewöhnen mussten oder die ich wieder denken musste, ah ja, so ist das in Deutschland. Ich erinnere mich, die Läden haben nicht am Sonntag auf. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir am Samstag einkaufen gehen, sonst haben wir nichts mehr zu essen. Mhm. Also einfach so Kleinigkeiten, die ja, die einem dann wieder bewusst werden und die nicht schlimm sind, aber an die man sich doch wieder gewöhnen musste.
Würdet ihr jetzt mal cool fänden, wenn ihr irgendwann vielleicht doch nochmal wieder am gleichen Ort wohnen könntet? Oder denkt ihr manchmal so, wir gehen dann in Rente zusammen oder keine Ahnung?
Auf jeden Fall.
Das definitiv. Ist, glaub,
immer noch unser
kleines
Traum.
Haus am See in Finnland. Miri, ich Rente.
Cool. Und Eis schwimmen natürlich, nicht zu vergessen.
Natürlich. Wir machen unser eigenes Loch.
Okay. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der vielleicht gerade vor so diesem Schritt steht, ins Ausland zu gehen oder wieder zurückzukommen, ja, was würdet ihr so als überlebenswichtigen Tipp denen noch geben?
Ich würde sagen, such dir jemand schon im Vornherein dort, den du als Ansprechpartner hast. Sei es in der Gemeinde jemand, sei es jemand, den du über einen anderen Freund kennst, sei es jemand, dem du auf Instagram folgst, ganz egal, einfach jemand, dem du Fragen stellen kannst. Also, und such dir, wenn du dort bist, auch gleich ein neues Hobby oder Anschluss in irgendeiner Gruppe, in irgendeinem Club, einfach, dass du deine Leute hast, mit denen du reden kannst und besonders als Mama, dass du dir auch Leute findest, mit denen du über andere Sachen reden kannst, wie nur Kinder. Über Kinder kann man natürlich schnell Beziehungen knüpfen, aber such dir auch jemanden, mit dem du über was Wichtiges reden kannst. Nicht, dass Windeln und Mittagsschlaf nicht wichtig sind, aber such dir einen Outlet.
Also, ich würde noch anfügen, dass wenn man einheiratet in der Familie, dass man sich da von der Familie jemanden sucht, den man zu seiner Freundin macht, also eine Schwägerin oder eine Tante oder die Schwiegermutter, irgendjemanden dort aus der Familie. Weil ich hatte so Glück mit meiner Familie hier in Finnland und es wäre 1000-mal schwieriger geworden ohne die. Also das finde ich wichtig, dass man da einfach jemanden hat, der, ja, der einfach Familie ist.
Ja. Und trau dich auch, was Neues auszuprobieren.
Und trau dich, enttäuscht zu werden.
Das heißt?
Das heißt, wenn du jemanden einlädst und der kommt nicht, dann probier es nochmal. Und wenn er wieder Nein sagt, dann probier es auch noch ein drittes Mal.
Du hast jetzt zweimal gesagt, du machst jemanden zu deinem Freund, Hanna. Wie machst du das? Das finde ich so eine spannende Formulierung. Man sieht jemand und sagt, die mache ich zu meiner Freundin. Wie hast du das bis jetzt so hingekriegt?
Na, für mich persönlich hat das bedeutet, dass ich mich dann wirklich super anstrenge, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und nicht nur dieses oberflächliche, so heiße ich, ich bin hier, weil, ja, ich bin Deutsche, sondern dass man dann ansetzt und sagt, und willst du einen Kaffee trinken gehen? Darf ich vorbeikommen? Sollen wir was zusammen machen? Also dass es mir richtig Mühe gibt und wirklich versucht, die Leute besser kennenzulernen.
Okay. Mhm. Also du bist einfach sehr stark hinterher, sozusagen.
Ja, ich war so stalkermäßig hinterher.
Okay.
Finnisches Level Stalker, nicht deutsches Level Stalker.
Okay. Und es hat immer geklappt bis jetzt?
Ja, bei zwei Leuten hat es geklappt, ja.
Okay. Ja, gut. Okay. Hey, vielen Dank für all die Sachen, die ihr uns erzählt habt. Es ist wirklich mega spannend, so ein bisschen zu hören von so einem Leben, was man sich ja irgendwie auch wünscht. Also, weil ich merke das dann, wenn ihr so redet, dann denke ich auch, ich will am liebsten sofort meine Koffer packen und auch irgendwo anders hingehen. Obercool und vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt hier.
Bitte, bitte, gerne schön.
Ja. Ich danke euch Hörerinnen auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anmerkungen habt oder so, dann könnt ihr das natürlich wie jedes Mal einfach gerne auch schicken. Ihr könnt auch mir gerne was für die beiden schicken, wenn ihr irgendwas faszinierend fandet oder wenn ihr eine Nachfolgefrage habt oder wenn ihr vielleicht eure Erlebnisse im Ausland oder so mit jemandem noch gerne nochmal teilen wollt, dann glaube ich, dann kann ich das gerne weitergeben, oder?
Ja.
Bis nächste Woche. Tschüss.